Mit der Hilfe des Herrn wollen wir heute über Pfingsten und das Kommen des Heiligen Geistes sprechen. Dazu möchte ich uns nochmal ein Bibelwort vorlesen. Und zwar sind das Jesu letzte Worte, bevor er in den Himmel fuhr. Und die lesen wir in Apostelgeschichte im ersten Kapitel, die Verse 4 bis 8. Apostelgeschichte 1, ab Vers 4. Und als er sie versammelt hatte, befahl er ihnen, dass sie nicht von Jerusalem wichen, sondern warteten auf die Verheißung des Vaters. Welche ihr habt gehört, sprach er von mir. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die aber so zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du auf diese Zeit wieder aufrichten, das Reich Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, zu wissen Zeit oder Stunde, welche der Vater seiner Macht vorbehalten hat, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein, zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Ja, wir feiern heute das Pfingstfest. Wir wollen uns zuerst fragen, was ist eigentlich Pfingsten? Pfingsten ist ja der Abschluss des Heilswerks Jesus. Das war ebenso wenig ein Zufall, wie dass Jesus geboren ist und dass Jesus gestorben ist. Es war alles von Gott schon zu Beginn der Erde, als er die Menschen geschaffen hat, in seinem Heilswerk so vorgesehen. Gott hatte es so vorgesehen, dass Jesus auf die Welt kommen sollte, dass er ein Mensch sein sollte, so wie wir, dass er hier auch predigen sollte und zu den Menschen reden, dass er dann auch sterben sollte, wieder auferstehen und dass er zur Himmelfahrt zu seinem Vater zurückkehren sollte und dass dann Pfingsten kommen sollte, um seinen Heilsplan zu vollenden. Das Wort Pfingsten bedeutet ja ursprünglich der 50. Tag. Damals war das in Israel so, dass sie mit dem Passafest auch ein Erntedankfest praktisch mit verbunden haben. Und zum Passafest hat die Weizenernte begonnen. Und Pfingsten waren dann 50 Tage später. Da wurde die Weizenernte praktisch eingeholt, war die abgeschlossen. Und dann feierte man dies auch als Erntedankfest sozusagen. Und so wie das Fest der Ernte einen reichen Ausmaß an irdischen Segen bedeutete, damals wie heute, wir haben das ja heute eher im Oktober, Ende des Jahres, da bei uns ja die Pflanzen anders wachsen wie in Israel, und so bedeutet es auch eben einen irdischen Segen, das Erntedankfest, und das Pfingstfest, da denken wir ja an den himmlischen und geistlichen Segen, den uns Jesus gebracht hat und den auch Gott durch die Ausgießung des Heiligen Geistes uns schenkt. Wir haben hier im Textwort gelesen, dass Jesus seinen Jüngern zugesagt hat, dass er ihnen einen anderen Tröster senden werde, also den Heiligen Geist. Und in anderen Bibelworten steht auch, dass er ewig bei ihnen bleiben wird. Und Jesus verglich dies mit der Taufe des Johannes. Johannes hatte ja die Menschen mit Wasser getauft, dazu mussten sie erstmal die Buße tun, sie mussten sich erst bekehren, so wie das heute auch der Fall ist. Und die Taufe war ja eine symbolische Handlung, es war eine äußere Handlung, der Mensch wurde in Wasser eingetaucht und ist dann wieder aufgestanden. Bei Pfingsten verheißt Jesus aber etwas Größeres. Er sagt hier, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Es ist also mehr als die reine äußerliche Taufe, sondern es ist eine Taufe mit dem Heiligen Geist. Die Jünger hatten das anfänglich noch nicht verstanden. Jesus hatte ja öfter schon im Vorfeld mit ihnen darüber geredet und ihnen das versucht nahezubringen, aber es war für sie etwas Neues, es gab es damals noch nicht und sie haben es nicht verstanden. Es blieb für sie ein Geheimnis. Und so ist es auch heute noch für viele Menschen, ist Pfingsten ein Geheimnis geblieben. Sie wissen zwar, ja, die historische Begebenheit, die in der Bibel steht, dass der Heilige Geist kommt, aber Sie verstehen es nicht richtig, wie das sich zugetragen hat, wie der Heilige Geist wirkt und arbeitet und wie der Heilige Geist auch über seine Kinder, die ihm dienen, kommen kann. Und so wollen wir uns fragen, wie der Heilige Geist wirkt. Der Heilige Geist wirkt ja nicht erst zu Pfingsten oder zur Heiligung, sondern viel früher. Er beginnt ja schon am Herzen des Menschen zu wirken, wenn der Mensch noch weit von Gott entfernt ist und in den Sünden lebt. Er macht ihn immer wieder aufmerksam, er weckt das Gewissen im Menschen, so dass der Mensch erkennen soll, dass er nicht recht vor Gott ist, dass er seine Sünden erkennt und seinen Fehlwandel, um ihn dann darauf aufmerksam zu machen, dass er zu Gott kommen soll, dass er die Buße benötigt. Und auch bei der Bekehrung dann ist der Heilige Geist maßgeblich daran beteiligt. Er zieht sich eigentlich durch das ganze geistliche Leben der Menschen. Er wirkt und er arbeitet an uns. Er redet auch zu uns. Und es ist gut, wenn wir auch dem Heiligen Geist seinem Wirken nachgeben und ihn in uns wirken lassen. Und so ist auch der Mensch, wenn er dem Heiligen Geist wirken lässt, nur dann kann er auch zur Bekehrung und zur Buße kommen. Und nur dann kann er auch die Vergebung der Sünden erfahren. Die Jünger Jesu hatten all dieses vor Pfingsten noch nicht verstanden. Sie gehorchten einfach auf das, was Jesus ihnen gesagt hatte. Und sie gingen nach Jerusalem, wie er es gesagt hatte, und dort waren sie einmütig beieinander, wie es heißt, sie beteten und sie flehten, und sie warteten auf die Verheißung Jesu, die er ihnen gegeben hatte, obwohl sie nicht wussten, was passieren wird und was es damit auf sich hatte. Und ihr Gehorsam und ihr Warten wurden auch nicht enttäuscht. Der Heilige Geist kam, so wie wir es vorhin gelesen haben, in einer Kraft und Herrlichkeit auf die betende Schar. Von diesem Augenblick an waren sie verändert. Nun brannte das Feuer in ihnen, das Feuer des Heiligen Geistes. Sie waren plötzlich erfüllt mit Kraft und Zeugenmut. Die Furcht war plötzlich aus ihrem Leben genommen. Und das Wort Jesu bei der Himmelfahrt hatte sich erfüllt. Er sagte ja im Apostelgeschichten 1, Vers 8, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein. Welch eine wunderbare Veränderung hat dieses Erlebnis in ihren Herzen bewirkt. 7 Wochen vorher, bei der Gefangennahme Jesu, waren sie noch voller Furcht. Als die Kriegsknechte mit ihren Waffen kamen und Jesus festnahmen, da bekamen sie Angst. Sie rannten einfach davon, verließen ihn und jeder ging in das Seine, wie es geschrieben steht. Petrus zwar versuchte sich erst mit dem Schwert zu wehren, aber Jesus mahnte ihn, das nicht zu tun. Und später folgte er dann Jesus von Ferne und ging auch dann mit in den Hof, wo er vernommen wurde. Aber auch da war er voller Angst. Als die Menschen ihn ansprachen, ob er nicht auch einer von Jesu Nachfolgern wäre, dann verleugnete er dies mehrmals und sagte sogar am Ende, dass er ihn gar nicht kennen würde. Dies alles war aus menschlicher Schwäche und aus Angst und Furcht so passiert. Aber zu Pfingsten war das plötzlich ganz anders. Sie traten auf einmal vor das ganze Volk Israel und redeten mit solch einer Freiheit, mit solch einer Kraft und einem Eifer und einer Freude von Jesu, dass, wie wir gelesen haben, dass sich das ganze Volk entsetzt hatte. Die Predigten Jesu waren ja schon für die Israeliten damals etwas Besonderes. Sie waren es bisher nicht gewohnt, von den Schriftgelehrten und Pharisäern so deutlich, so klar, mit solch einer Kraft und Autorität von Gott belehrt zu werden. Die Schriftgelehrten und Pharisäer hatten ja viele menschliche Gebote und Gesetze, was sie alles einzuhalten hatten, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Aber den Heiligen Geist war nicht in ihnen, denn wie Jesus auch manchmal sagte, sie waren inwendig nicht dabei, ihre Herzen waren nicht erfüllt mit dem Geist Gottes, sondern sie schauten nur auf äußerliche Gesetze, hatten nur ein äußerliches Wesen und in ihrem Herzen waren sie teilweise voll Neid, auch Jesu gegenüber. Sie hatten gemerkt, dass er mehr besitzt als sie und dass die Menschen ihm auch zulaufen und ihn hören wollten. Und darauf waren sie neidisch und eifersüchtig. Aber bei Jesu war das anders. Er predigte voller Liebe, voller Autorität. Und zu Pfingsten waren plötzlich auch die Apostel so geworden wie Jesu. Sie hatten auch diese Kraft und diese Freude und diese Liebe in sich. Und sie predigten entschieden und frei vor dem ganzen Volk. Und Jesus war ja nur ein Prediger, und plötzlich zu Pfingsten gab es jetzt eine ganze Gruppe von Aposteln, die hinstanden, die Gott lobten und priesen. Und das war etwas Neues für die Israeliten, und daher entsetzten sie sich. Das Wort konnte auch zu ihnen reden. Wir lesen ja dann später in der Apostelgeschichte, dass sich an einem Tag 3000 Menschen bekehrt haben. Also es ging ihnen auch durchs Herz, diese Predigt. Die Israeliten fragten sich auch, wie das sein kann, was passiert ist. Sie kannten ja die Jünger noch von vorher, da waren sie eben noch eher menschlich und ängstlich, und plötzlich waren sie voller Kraft und Freudigkeit. Was war also das Geheimnis ihrer Kraft und Freudigkeit? Es war nichts anderes, als dass sie erfüllt wurden vom Heiligen Geist. Wir haben ja gelesen, wie der Heilige Geist ihnen erschienen ist, Apostelgeschichte 2, Vers 3 haben wir gelesen, und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeglichen unter ihnen, und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu predigen mit anderen Zungen. Ja, nun brannte das göttliche Feuer in ihnen. Der Heilige Geist kam, wie es hier heißt, wie ein Feuer auf sie, und war nun in ihrem Herzen und brannte in ihnen. Das Brennen des Feuers ließ es auch nicht mehr zu, dass sie schweigen oder sich verstecken sollten. Vorher waren sie ja in einer Kammer beieinander. Hier steht es nicht, ob die Tür geschlossen war oder nicht, aber auf jeden Fall war das eine geschlossene Gesellschaft. Doch nun wirkte der Heilige Geist in ihnen. Und wie Jesus gesagt hatte, dass sie einen Zeugenmut bekommen sollten, so war es auch geschehen. Sie gingen raus nach Jerusalem, stellten sich auf die Straßen vor den Tempeln und in den Tempel und predigten frei und mit voller Kraft und Freudigkeit Gottes Wort. Jesu Kommen auf diese Erde diente ja auch dazu, dieses Feuer in uns und in den Menschen zu entzünden. Wir lesen dies in Lukas 12, Vers 49. Ich bin gekommen, dass ich ein Feuer anzünde auf Erden. Was wollte ich lieber, denn es brennete schon. Aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe, und wie ist mir so bange, bis sie vollendet werde. Ja, hier sehen wir schon, Jesus sagt, er ist gekommen, um das Feuer zu entzünden. Und wenn auch mit der Bekehrung schon ein Feuer in unseren Herzen brennt, so ist es doch erst mit der Heiligung in voller Kraft und Wärme und in vollem Umfange spürbar und sichtbar. Und dieses Feuer breitete sich damals aus nach Pfingsten. Es breitete sich aus von Mensch zu Mensch, von Ort zu Ort und auch über Länder und Kontinente. Immer Menschen wurden mit diesem Feuer erfüllt und mit derselben Kraft. Zwar wurde Christus durch die Menschen getötet, sein Geist lebte aber nun in vielen Menschen weiter. Also ein Zeuge ist gestorben, aber viele Zeugen sind aufgestanden und trugen die Botschaft immer weiter: Christus lebt, er ist auferstanden. So war es damals und so ist es auch heute noch. Noch immer haben wir die Verheißung vom Vater: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und wir wollen uns fragen, was der Heilige Geist in uns bewirken möchte. Und lesen dazu Johannes 14, Vers 26. Aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch erinnern, alles das, das ich euch gesagt habe. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ja, es heißt hier, der wird euch alles lehren und euch erinnern, alles das, was ich euch gesagt habe. In der Anfangszeit nach Jesu Tod gab es ja noch kein Testament. Es war ja noch nichts niedergeschrieben. Und daher war es auch besonders wichtig, dass immer wieder der Geist auch diese Erinnerung gab. Es hatten zwar Jesu auch etliche oder viele Menschen in Israel immer wieder zugehört. Sie hatten die eine oder andere Predigt mitbekommen. Aber sie haben nicht alles gewusst. Sie haben auch nicht alles verstanden. Die Jünger Jesu waren ja immer bei ihm. Sie hatten alles gehört und alles mitbekommen. Jesus hatte auch oft vieles zu ihnen direkt gesagt. Er hatte ihnen die Gleichnisse erklärt. Er hatte ihnen auch noch tiefergehende Sachen gesagt, die er nicht dem ganzen Volk so vorgetragen hatte, da sie es nicht verstanden haben. Und deswegen war es auch so wichtig, dass die Apostel zuerst auftraten und dass der Geist auch besonders in ihren Herzen war und dass er sie auch immer wieder lehrte und erinnerte. Ich stelle mir auch so das vor, dass der sie auch immer wieder in bestimmten Fragen oder Situationen ihre Erinnerung gab, dass sie dachten, ah ja, Jesus hat doch so gesagt, so müssen wir es halten und so ist es gut, dass sie auch im Nachhinein noch viele Gleichnisse und Worte Jesu erst richtig verstanden hatten, die ihnen vorher noch verborgen waren. Jesus hatte ja auch viel über seinen Tod gesprochen, das hatten sie am Anfang auch nicht verstanden. Doch jetzt, wo der Geist ihnen war, hatten sie auch die volle Erkenntnis und konnten auch viel mehr darüber verstehen und auch weitergeben. Und so ist es auch heute noch bei uns. Auch heute noch redet ja der Heilige Geist zu uns. Und er will uns auch immer wieder lehren und erinnern. Er will uns auch immer wieder auf bestimmte Gedanken in der Bibel erinnern, dass wir auch, wenn wir Fragen haben, wenn wir auch vielleicht manchmal in schweren Situationen sind und nicht wissen, was wir tun sollen, dann kann Gott uns auch immer wieder sein Wort oder bestimmte Teile seines Wortes auch uns daran erinnern, uns diese groß machen, dass wir auch darüber nachdenken können, dass wir auch dies in unserem Leben anwenden können. In vielen Bibelstellen sind ja auch viele Bedeutungen drin, die man vielleicht beim ersten Durchlesen so nicht verstehen. Aber wenn wir dann in bestimmten Situationen sind, Fragen haben, und dann kann der Geist uns auch darauf lenken, auf sein Wort, dass wir auch verstehen, wie es auch anzuwenden ist, auch in dieser speziellen Frage oder Lage. Und dass wir dadurch auch immer wieder Ausrichtung bekommen. Was will der Heilige Geist noch in uns bewirken? Wir lesen dazu Johannes 16, vom Vers 12. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Derselbe wird mich verklären, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Ja, der Heilige Geist zeigt uns den Willen Gottes. Jesus sagte ja auch, er wird es von dem Vater nehmen und von Jesus und wird es dann den Menschen klar machen. Also der Heilige Geist zeigt uns den Willen Gottes, den Willen auch von Jesus. Und durch den Heiligen Geist redet Gott zu uns. Er führt uns und erleuchtet uns. Er erleuchtet auch unser Verständnis und schließt uns die Bibel auf, dass wir die Bibel recht verstehen, dass wir das rechte Licht haben, um nicht in die Irre zu gehen, sondern erleuchtet zu sein und ihm recht nachfolgen zu können. Und wie es hier auch heißt, er wird mich verklären. Also es heißt, er wird auch Jesus verherrlichen, indem, dass wir das Wort Gottes verstehen, dass wir es auch erfüllen können und danach leben können, können wir auch ein Licht sein. Wir bekommen dadurch Trost und Ermahnung, wir können aber auch ein Licht für andere sein, ein Trost und Ermahnung und Freude für andere Menschen. Und der Geist, er ist ja geduldig, er arbeitet auch immer weiter an uns, auch wenn wir bekehrt sind, auch wenn wir die Heiligung erlangt haben, so sind wir doch noch lange nicht vollkommen. Wir sind und bleiben Menschen. Und der Heilige Geist, er arbeitet immer an den Menschen, von jung bis alt, bis an unser Lebensende. Er hat uns immer etwas zu zeigen. Er hat auch immer uns zu zeigen, wo wir noch besser werden können. Er kann uns mehr Erkenntnis zeigen, auch mehr Geschick, ihm recht nachzufolgen, dass wir auch immer völliger werden. Wir lesen dann noch Johannes 15, Vers 26. Wenn aber der Tröster kommen wird, welchen ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugen von mir, und ihr werdet auch Zeugen, denn ihr seid von Anfang bei mir gewesen. Ja, hier heißt es, der Heilige Geist, er wird Zeugen von Jesus. Er zeugt uns das Wesen Jesu und macht uns dieses immer wieder klar und groß. Er gibt uns aber auch Kraft und Zeugenmut, so wie er es den Aposteln gegeben hat, die Kraft des Geistes. Er macht uns stark im Glauben und hilft uns auch vor den Menschen, ein Zeugnis zu sein. Durch unser Leben, durch unsere Worte, durch unseren Wandel. Und so wie die Jünger damals von Jesus gezeugt haben, so erwartet es auch der Heilige Geist von uns, dass auch wir den Menschen ein Zeugnis sind. Dass wenn sie auf uns sehen, sie auch Gottes Wille sehen und auch das Wesen Jesu sehen. Und wir lesen dann noch Römer 14, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geiste. Wer darin Christo dient, der ist Gott gefällig und den Menschen wert. Also hier heißt es, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude. Also diese Früchte des Geistes möchte der Heilige Geist in uns reifen lassen. Er will unseren Charakter gestalten, dass er ähnlich so wird, wie Jesus es war. Dass wir einen christlichen und geistlichen Charakter bekommen. Wir haben ja letzten Sonntag von Christi Himmelfahrt gehört und dabei wurde auch erwähnt, dass Jesus sowohl eine menschliche als auch eine göttliche Natur in sich hat. Und so will auch der Heilige Geist in uns wirken, dass die geistliche und göttliche Natur in uns zunimmt und die menschliche und irdische Gesinnung abnimmt. Wir wollen uns nun fragen, wie man den Heiligen Geist bekommen kann. Wir wissen ja, dass Jesus, als er hier auf Erden als Mensch lebte, auch selbst den Heiligen Geist bekam. Er kam auf ihn, als er getauft wurde. Er hatte eine Form einer Taube und war auch von den Menschen sichtbar. Petrus geht auch darauf ein in der Pfingstpredigt. Wir wollen dazu lesen, Apostelgeschichte 2, Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, des sind wir alle Zeugen. Nun er durch die Rechte Gottes erhöht ist und empfangen hat, die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater, hat er ausgegossen dies, das ihr sehet und höret. Jesus hat also auch die Verheißung des Heiligen Geistes erfahren. Obwohl er natürlich Gottes Sohn war, hatte er doch nochmal eine Erfahrung gemacht bei der Taufe. Er spürte ja auch wie ein Mensch und hatte auch menschliche Schwächen und daher benötigte er auch in diesem Erdenleben die Kraft des Heiligen Geistes. Und bei uns ist es auch so, mit all unseren Fehlern und Schwächen benötigen wir auch die Kraft des Heiligen Geistes, um ihn voll und ganz und dienen zu können, um auch bestehen zu können und noch einmal bei ihm im Himmel kommen zu können. Wie können wir den Heiligen Geist erhalten? Einmal durch Gehorsam zu Gottes Wort. Wir haben ja von den Aposteln gelesen, sie gingen nach Jerusalem, so wie Jesus es gesagt hatte. Und sie erwarteten die Verheißung. Zum anderen auch durch Beten und Flehen, wie die Apostel es taten. Wir lesen dazu nochmal Apostelgeschichte 1, Vers 13. Da heißt es: Und als sie hineinkamen, stiegen sie auf den Söller, da denn sich aufhielten Petrus und Jakobus, Johannes und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus des Alpheus Sohn und Simon Zelotes und Judas des Jakobus Sohn. Diese alle waren stets beieinander einmütig mit Beten und Flehen samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Ja, hier heißt es jetzt Beten und Flehen. Obwohl Jesus den Jüngern und seinen Nachfolgern ja diese Verheißung gegeben hatte, dass er den Tröster senden wird, empfanden sie doch, dass sie ihren Teil dazu beitragen mussten. Dieser Teil war das ernste Gebet. Wir heißen hier Beten und Flehen. Also wenn von Flehen die Rede ist, dann war das kein oberflächliches oder nebensächliches Gebet. Das war auch kein gelerntes oder zurechtgelegtes Gebet, sondern es war ein Gebet, das aus der Tiefe des Herzens kam. Voller Eifer und voller Inbrunst haben sie zu Gott gebeten, dass er auch seine Verheißung auf sie senden möchte. Sie wussten ja damals noch nicht genau, was diese Verheißung war, wie sie aussieht, wie sie sie erleben würden und wie das geschehen soll. Und doch war es ihnen bewusst, dass sie dafür ernsthaft beten und flehen mussten. Interessanterweise haben wir ja vorher in den Evangelium nichts darüber gelesen, dass die Jünger viel gebetet haben. Jesus hatte ihnen zwar das Vaterunser gelehrt, als sie ihn gefragt hatten, aber sonst lesen wir nicht viel. Und als Jesus in Gethsemane so diesen ernstlichen Todeskampf durchmachte, als er diesen ernsten Kampf hatte um sein Leben und um all das, was geschehen sollte, wie er die ganze Sündenlast der Menschheit auf sich nehmen sollte, dann sagt er auch immer wieder, sie sollen wachen und beten. Wir können diesmal lesen, Markus 14, Vers 32. Und sie kamen zu einem Hofe mit Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern: Setzet euch hier, bis ich hingehe und bete. Und nahm zu sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibet hier und wachet. Und ging ein wenig fürbaß, fiel auf die Erde und betete, dass, so es möglich wäre, die Stunde vorüberginge, und sprach: Aber mein Vater, es ist dir alles möglich, überhebe mich dieses Kelchs, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht, eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte. Und kam wieder und fand sie abermals schlafend, denn ihre Augen waren voll Schlafs und sie wussten nicht, was sie ihm antworteten. Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr nun schlafen und ruhen? Es ist genug, die Stunde ist gekommen. Siehe, des Menschen Sohn wird überantwortet in der Sünder Hände. Stehet auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Ja, Jesus hatte ja immer wieder ihnen gesagt, sie sollen mit ihm wachen, sie sollen mit ihm beten. Er war in einem tiefen Kampf in seinem Herzen. Hier heißt es, er zagte und zitterte. Und doch verstanden die Jünger es noch nicht. Sie haben den Ernst der Lage nicht verstanden. Sie waren auch, wie es hier heißt, voll Schlafs, also ihre menschliche Natur hatte die Überhand. Sie schliefen ein und wachten nicht und beteten nicht. Und Jesus ermahnte sie immer wieder. Und nachher dann eben zu Pfingsten war dies plötzlich anders. Wir haben gelesen, wie sie einmütig beieinander waren, wie sie gebetet haben miteinander. Und sie hatten nun den Tod, also durch den Tod Jesu und die Auferstehung, erst so richtig den Ernst der Lage erkannt. Und sie hatten auch da erst so dieses große Verlangen bekommen, zu Gott zu flehen und zu beten. Und erst jetzt wussten sie, worauf es ankam. Und es war ja auch 10 Tage, also von Himmelfahrt bis Pfingsten war es 10 Tage. Und diese ganze 10 Tage waren sie beieinander und haben die ganze Zeit gefleht und gebetet, so wie es hier heißt. Und so ist es für uns auch sehr wichtig, das Gebet und das ernste und andauernde Gebet, um den Heiligen Geist zu erhalten. Außerdem ist noch die völlige Hingabe notwendig. Wir lesen dazu Römer 12 und Vers 1. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebet zum Opfer, dass er lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Welches sei euer vernünftiger Gottesdienst? Und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen möget, welches da sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille. Ja, also hier heißt es, begebet eure Leiber zum Opfer. Also wir sollten uns ganz Gott hingeben, wir sollten uns seinem Wirken völlig öffnen, uns von ihm führen und leiten zu lassen, dass wir auch nicht auf unsere eigenen irdischen Dinge ausgerichtet sind, sondern das, was Gott von uns haben will, dass wir unser Herz ihm ganz öffnen und ihn uns führen und an uns wirken lassen wollen. Und je mehr wir das tun, je mehr wir Gott im Herzen Raum geben, umso mehr wird Jesus erhöht. Umso mehr kann er auch sein Wesen und seine Gestalt in uns formen, dass wir auch für ihn ein Zeugnis sein können. Umso mehr können wir auch ein Licht in unserer Umgebung sein. Und umso mehr wird Jesus dadurch auch verherrlicht. Die irdischen Dinge werden dann in unseren Augen an Wichtigkeit verlieren und die geistlichen und himmlischen Dinge werden dann an Wichtigkeit gewinnen. So möchte ich uns zum Abschluss noch ein Bibelwort lesen aus 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. So wünsche ich uns auch dies für den heutigen Tag und auch für immer, dass die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns sein möge. Amen.